Barrierefreiheit oder Inklusion ist danach recht, zu deiner Frage über Fenster oder Gang, wenn ich mit meinem Rollstuhl im Doppeldeckerbus oben sitzen kann. Und wir müssen behinderte Menschen in allen Bereichen mitdenken, von Pornos bis hin zu Urlaub. Ich sage das so bewusst, so überspitzt, um einfach auch mal klarzumachen, dass Behinderung nicht nur Krankenhaus- und Gesundheitsthemen bedeutet. Ich möchte einfach dafür werben, dass es wichtig ist, dass wir einander zuhören, einander glauben und dass wir unglaublich viel mitnehmen können von Kindern, wie schnell für sie Vielfalt auch plötzlich normal werden kann.
Fenster oder Gang? Der Podcast von und mit Benny Bauerdick. Überall da, wo ihr Podcast hört und Geschichten lauscht.
Hallo ihr Lieben, mein heutiger Gast ist studierter Kommunikationswirt. Er sagt über sich selbst, in meiner Kindheit und Jugend bin ich meiner Behinderung und dem Thema ausgewichen. Heute arbeitet er seit über 15 Jahren als Aktivist für Inklusion und Barrierefreiheit. Er hat eine Wheel Map erfunden, eine Karte für rollstuhlgerechte Orte. Er hat vor dem Bundestag für ein besseres Teilhabe- und Gleichstellungsgesetz protestiert und für seinen Einsatz bereits das Bundesverdienstkreuz bekommen. Wer Inklusion will, findet einen Weg. Wer sie nicht will, findet Ausreden, heißt sein neues Buch. Ich freue mich sehr auf Raoul Krauthausen.
Hallo, danke für die Einladung.
Total gerne. Raoul, man muss sagen, dass wir uns heute quasi digital treffen, das Ganze remote aufzeichnen, aber wir haben uns neulich bei einer Literaturveranstaltung, bei deiner Premierenlesung zum Buch kennengelernt. Von daher fühlt es sich fast ein bisschen so an, als würden wir gerade an einem Tisch sitzen.
Ja, also ich fühle mich auch irgendwie total wohl hier in meinem Zimmer, bei dir im Büro, beziehungsweise auch in deinem Zimmer, so wie es aussieht, ne?
Ja.
Es ist ein schönes Wiedersehen. Ich habe mich sehr gefreut für die Einladung.
Das stimmt, ich freue mich auch sehr. Hey Raoul, bevor wir über dich, deine Arbeit und das wichtige Thema Inklusion sprechen, wie immer in diesem Podcast auch an dich zuerst die Frage, Fenster oder Gang, wenn du unterwegs bist, im Zug zum Beispiel, wo sitzt du lieber?
Ich habe leider als rollstuhlfahrender Mensch keine Wahl. Wenn ich im Zug sitze, dann ist es meistens Fenster, weil das einfach platztechnisch am besten passt. Und wenn ich fliege, was ich selten tue, auch wegen des Rollstuhls, Mitnahme und so weiter und so fort, muss ich am Fenster sitzen, weil aus Sicherheitsgründen ich quasi derjenige wäre, der gerettet werden muss. Und wenn ich quasi aber dann am Gang sitzen würde, dann würde ich quasi den Weg versperren für die Person, die am Fenster sitzt. Und deswegen sitze ich am Fenster. Immer. Ich darf auch nicht am Notausgang sitzen.
Weil du dann quasi auch den Notausgang erstmal blockieren würdest und Menschen, die dich quasi...
Ich könnte ihn nicht benutzen, nicht öffnen. Und die Person, die am Notausgang sitzt im Flugzeug, wird ja auch kurz instruiert, wie man das macht in case of emergency. Aber ich hoffe, man ist nie in der Situation.
Glücklicherweise, muss man ja sagen. Aber sag mal, was macht denn das mit dir? Hast du das inzwischen akzeptiert, dass es so ist? Oder sagst du, hey, das ist auch eine Form von einer, ja, vielleicht auch mangelnden Barrierefreiheit bei uns?
Also jetzt in Bezug auf Flugzeug ist mir das irgendwie relativ egal, weil Fenster ist sowieso geiler als Gang. Einfach wegen der Aussicht. Und beim Zugfahren habe ich eher die Diskriminierung, dass ich nicht spontan reisen kann und auch nicht zum Beispiel die Wahl habe, ob erste oder zweite Klasse, sondern ich sitze immer im Kinderabteil oder da in der Ecke, wo die Kinderwägen auch sind. Und das ist ehrlich gesagt der Ort im Zug, der immer am lautesten, immer am vollsten ist. Und da fühle ich mich dann schon manchmal, weil ich reise sehr viel beruflich, so ein bisschen abgestellt und kann mich wenig konzentrieren. Und das sind dann so meine Probleme.
Aber Barrierefreiheit ist ja eben ein großes Thema, ne? Also ich meine, du beschreibst das in deinem Buch auch, ja, da geht es auch nochmal um einen spontanen Kneipenbesuch beispielsweise, ne? Den wir vielleicht nach Feierabend, wir nicht behinderten Menschen nach Feierabend einfach so machen. Und für dich ist schon alleine eine Stufe oder zwei auf dem Weg in die Kneipe irgendwie eine Herausforderung. Oder es geht auch um fehlende Leitsysteme für sehbehinderte Menschen, beispielsweise für Blinde. Wo merkst du es im Alltag irgendwie, ja, ganz besonders, dass da ja die Barrierefreiheit irgendwie bei uns in Deutschland ausbaufähig ist?
Also ich merke das vor allem immer dann, wenn so Spontanität mir abgesprochen wird, ne? Also obwohl ich eine Bahncard 100 habe, Kann ich nicht spontan einfach in den Zug springen oder den nächsten nehmen oder einen früher nehmen, sondern ich muss immer den nehmen, den ich 3 Tage vorher angemeldet habe, weil da zufällig der Rollstuhlplatz frei ist oder zufällig das Bahnpersonal Kapazitäten hat, mir in den Zug zu helfen. Und das geht so weit, ich war jetzt neulich in Stendal, da war ich dann gezwungen, am Ende den Regionalexpress zurückzunehmen, weil es kein Bahnpersonal um 21 Uhr am Stendaler Hauptbahnhof mehr gibt, um mich in den ICE zu laden. Und das heißt, es sind Zeiten, die ich dann aufwende im Warten, weil Regionalexpresse brauchen einfach länger. Und wenn du arbeiten musst und dann deswegen erst um, keine Ahnung, 0 Uhr zu Hause bist statt um 10, dann ist das schon auch, sagen wir mal, Zeit, die mir keiner bezahlt, die auch nicht gesehen wird. Und das sind so Sachen, die mich momentan am meisten nerven. Zusätzlich zu den ganzen Vorurteilen und so Sachen, die man tagtäglich erlebt. Aber das ist schon was, was mich nervt. Und ich sage immer, Barrierefreiheit oder Inklusion ist dann erreicht, zu deiner Frage über Fenster oder Gang, wenn ich mit meinem Rollstuhl im Doppeldeckerbus oben sitzen kann. Also dann reden wir über erreicht oder nicht erreicht. Wird schwierig, weiß ich, ist vielleicht eine Utopie. Aber es ist auf jeden Fall ein Dauerthema.
Ja, aber manchmal glaube ich auch, braucht es Utopien, um bestimmte Dinge voranzutreiben, ne? Und wenn man sich etwas wünscht und vorstellt und nur die Hälfte davon erreicht, dann wäre ja eben auch schon irgendwie was erreicht, ne?
Genau.
Du hast gerade gesagt, dass es ja einfach auch mehr Aufwand ist, ne? Mehr organisatorischer Aufwand, zu gucken, wann fährt wo welcher Zug, den ich irgendwie nehmen oder kann oder gebucht habe. Ist das, was du im Buch auch als Disability Tax beschreibst, also eine Art von Steuer, die behinderte Menschen irgendwie, ja, zahlen müssen, weil sie ja mehr geben müssen?
Ja, also das ist sicherlich, gibt ja auch andere marginalisierte Gruppen, die das erleben, Alleinerziehende oder Menschen mit Migrationshintergrund, die immer so einen Extraaufwand haben, um überhaupt zu rechtfertigen, warum sie gerade keine Zeit haben oder warum sie das gerade nervt oder warum das jetzt gerade ein bisschen komplizierter ist. Und behinderte Menschen haben das eben auch, nur eben auf so einer Mikroaggressionsebene, wo dann, wenn der Aufzug kaputt ist, da sagen andere Menschen, ja, dann trägst du halt oder läufst halt, kann halt jemand, der im Rollstuhl sitzt, nicht sagen. Und der muss dann einen Umweg fahren, zurückfahren, Termine absagen, Termine verschieben, Verspätungen in Kauf nehmen, das von vornherein einplanen und berücksichtigen. Und das sind alles so Stressmomente, die ich wirklich täglich mehrfach erleben muss und auch immer einkalkulieren muss. Und dann, ich kann auch nicht einmal sagen, ja, dann rennst du halt schnell, wenn du zu spät bist, sondern du musst halt dein Leben anders planen. Und das ist anstrengend zuweilen, und wird oft nicht gewertschätzt als Energie und Aufwand, den man bringt, um letztendlich die gleiche Leistung auch zeigen zu können, ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel bei dir im Podcast zu Hause wäre und der Aufzug ginge nicht, dann müsstest du warten, dann müsste ich einen Umweg nehmen und wir wären beide genervt. Und wenn das jetzt aber unser Job wäre, dann würde ich auf der Arbeit eine halbe Stunde zu spät kommen. Und das ist natürlich dann, findet mein Chef, Chefin anscheinend auch nicht so geil.
Ja, interessant, dass du es jetzt gerade sagst, weil ich da gar nicht so drüber nachgedacht habe. Aber ich habe gar keinen Aufzug bei mir im Haus. Da fängt es schon an.
Ja.
Ja, also da wäre schon das
Genau,
Problem.
das ist auch interessant. Ich habe mir ein bisschen in deine Podcasts auch reingehört. Das ist ja jetzt schon die dritte Staffel, das ist ja auch, muss man eine Menge vorher hören. Aber ich fand es ganz interessant, dass dieses Thema Belastung sehr, sehr häufig vorkommt. Und weißt du, was zum Beispiel bei mir kaum ich gemacht habe in meinem Leben? Fremde, oder was heißt, doch fremde Wohnungen gesehen. Wohnungen, die nicht meine sind. Also gute Freunde, ich weiß gar nicht, wie die wohnen. Manchmal machen die mir ein Foto, aber ich komme da ja gar nicht rein. Und jetzt haben wir eine neue Bauministerin, die jetzt verspricht, dass sie hunderttausende neue Wohnungen bauen will. Aber davon wird auch nur ein Prozentsatz barrierefrei sein und nicht alle. Und selbst Best-Case-Szenario, wenn es genug barrierefreie Wohnungen gäbe für alle Menschen, die eine brauchen, dann würde das am Ende dazu nur führen, dass die behinderten Menschen untereinander sich besuchen können. Aber es wird nie dazu führen, dass ich dich besuchen kann. Und du müsstest immer mich besuchen. Und wenn wir gute Freunde sind, dann wäre das natürlich auch für dich sehr einseitig.
Ja, und mir wird das zum ersten Mal bewusst, also wie, ja, irgendwie macht es mich auch ein bisschen sauer und irgendwie auch ein bisschen traurig, dass das sowas, so, ja, was vermeintlich ganz Banales ist, aber ja irgendwie auch eine so große Sache, ne?
Genau. Und das sehen wir oft gar nicht, ne? Und wenn jetzt deine Eltern oder unsere Eltern alt werden und dann im vierten Stock wohnen, Altbau, super schön, schon immer, ihr Leben lang, und dann plötzlich merken sie, sie können die Treppe nicht mehr gehen, dann merken wir, wie wichtig Barrierefreiheit auch für Menschen ist, die vielleicht nicht von vornherein eine Behinderung haben. Und in der modernen Sozialwissenschaft sagt man eigentlich auch, dass man nicht unterscheiden sollte zwischen behindert und nicht behindert, sondern eher zwischen behindert und zeitweise nicht behindert. Ja, das heißt, wir haben ein Optimum in der Regel von, sagen wir mal, 16 bis 42 Jahre. Und ab dann baut unser Körper wieder ab. Und dann freuen wir uns, wenn die Schrift größer wird, wenn wir den Fernseher lauter machen können oder wenn die Wohnung im vierten Stock einen Aufzug hat.
Stimmt, ja, das ist ganz interessant, ne, sich dessen mal so bewusst zu machen, weil man ja ganz gern die Augen verschließt und denkt, irgendwie erstmal betrifft mich gerade akut nicht, ne, aber dafür sich auch mal den Horizont zu erweitern und sich dessen irgendwie bewusst zu machen. Raul, du schreibst im Buch, die Frage, die mir mit Abstand am häufigsten in Interviews oder auf Veranstaltungen gestellt wird, lautet, wie weit sind wir mit der Inklusion in Deutschland? Und das ist gleichzeitig auch die Frage, die mich am meisten nervt. Deswegen werde ich sie dir nicht stellen, aber ich frage mich, was du den Leuten dann antwortest oder anders gefragt, was glaubst du, warum die Menschen dieses Verlangen haben, von dir irgendwie wie so eine Art Absolution zu bekommen, oder?
Ja, die Leute erwarten so eine Art Checkliste, ne? Ja,
Ja.
wenn wir Maßnahme XY machen, dann ist das Thema endlich gelöst. So als ob es eine Belastung wäre. Und ich frage mich, ob wir Frauen solche Fragen auch fragen würden. Wie weit sind wir denn mit der Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen? Und natürlich sind wir noch lange nicht dort angekommen. Und vielleicht ist es auch die falsche Frage, weil sie versperrt so ein bisschen, dass wir jederzeit jetzt was tun könnten, um die Situation für Frauen oder behinderte Menschen zu verbessern, als jetzt darauf zu warten, dass andere es für uns tun, als darauf zu warten, dass wir endlich das Thema hinter uns haben und solange wir uns irgendwie so ein bisschen aus der Affäre stehlen können. Und außerdem macht es keinen Sinn, da so eine Art Wettbewerb draus zu rufen. Also zu sagen, Deutschland ist besser als Schweden oder umgekehrt, hilft niemandem, außer dass es den Deutschen einfach sehr weh tut, wenn sie mal mitkriegen, dass sie nicht irgendwo WeltmeisterInnen sind. Das ist etwas, was die Deutschen irgendwie nicht ertragen.
Du, wir haben ja gerade schon so ein bisschen über Barrieren, ganz alltägliche Barrieren gesprochen, die dich so betreffen. Gleichzeitig geht es ja irgendwie auch, ja, hin und wieder so ein bisschen um Barrieren im Kopf. Wo sagst du, ist aber trotzdem irgendwie die größte Herausforderung und auch das meiste Entwicklungspotenzial in Sachen Inklusion? Sind es wirklich nur, in Anführungszeichen, die Barrieren in unseren Köpfen oder sind es ganz andere Dinge?
Ich glaube, das ist was ganz anderes, was letztendlich die Inklusion verhindert. Also wenn wir sagen, wir müssen die Barrieren in den Köpfen senken oder die Barrieren in den Köpfen sind das Problem, dann ist es so eine Art Hinhalteargument, sowas wie, wir müssen erst alle anderen Menschen aufklären, bevor wir Maßnahme XY machen. Und ich glaube, dass selbst mit der besten Werbekampagne, mit den besten Plakaten, selbst wenn wir am Ende alle Deutschen dazu bekommen hätten, die Erkenntnis zu haben, dass behinderte Menschen ein Recht auf Teilhabe, Teilgabe und Teilsein haben, ist noch keine einzige Rampe oder Aufzug gebaut worden, kein Gebärdensprachdolmetscher in der Schule angeschafft worden und so weiter, sondern alle nicken, sagen, ja, stimmt, da müsste man was machen, aber niemand macht's. Und wenn man guckt, wer wäre denn verantwortlich, das zu machen, dann stellen wir fest, die sind alle schon längst verpflichtet, das zu tun. Nur eben, es klagt kaum jemand oder die gesetzliche Lage ist so schwach, dass es immer Schlupflöcher gibt, dass man sich aus der Affäre stehlen kann. Und es einfach nicht okay ist, dass eine Lehrerin sagen darf, für behinderte Kinder bin ich nicht ausgebildet, deswegen mache ich es nicht. sondern dass die Lehrerin das dann einfach mal machen muss. So wie ja die Amazon-Lieferantin auch, sagen wir mal, Pakete in den vierten Stock tragen muss, auch wenn sie es gar nicht will. Und das heißt, wir geben den falschen Menschen zu viel Mandat, zu viel Möglichkeiten, sich dieser Situation zu verschließen. Und selbst wenn meine Nachbarin mit der besten Werbekampagne nicht überzeugbar wäre, dass Kinder mit Behinderung ein Recht auf Regelschulen haben oder ein Recht auf gute Bildung, dann hat sie zum Glück auch nicht das Mandat, das zu verhindern. Ja, und das glaube ich, machen wir auch grundsätzlich falsch in Deutschland, wenn wir immer dieses Mantra wiederholen, wir müssen die Barrieren in den Köpfen senken, dass, wie soll ich das erklären, die Barrieren in den Köpfen entstehen ja nur durch die fehlenden Begegnungen. Ja, und wie begegnen wir denn einander? Na, indem wir Aufzüge haben, indem wir Gebärdensprachdolmetschungen haben, indem wir die Umwelt barrierefrei gestalten. Und erst durch die Begegnung können wir verstehen und lernen, dass es natürlich ist, dass Kinder mit Behinderung ein Recht auf Mobilität haben, auf Klassenfahrten mit nicht behinderten Kindern zusammen und so weiter. Und das kriegen wir mit Theorie allein auf jeden Fall nicht gelöst.
Ja, wenn du jetzt schon die Begegnungen ansprichst, im Buch geht's ja eben auch explizit nochmal um diesen um diesen Konflikt zwischen Regelschulen und Förderschulen, und du führst ja also Konflikt ist vielleicht das falsche Wort, aber du führst im Buch auch Interviews mit ExpertInnen, und da gibt es eine Frau, die sagt, aus Förderschulen geht man meistens behinderter raus, als man reingekommen ist. Und das zeigt ja auch so ein bisschen, dass es da einfach Probleme gibt, ne? Dass das so eine Art Sonderräume sind, in die man behinderte Menschen einfach so steckt.
Ja, es gibt zahlreiche Studien, unter anderem auch von Bertelsmann, die belegen, dass der Abstand der Kinder mit Behinderung von der Mehrheitsgesellschaft größer wird, je länger sie in diesen Sonderräumen, Sonderschulen, Förderschulen sind. Im Vergleich zu Kindern mit den gleichen Behinderungen an Regelschulen. Und das hat auch ganz viel damit zu tun, dass natürlich wir soziale Wesen sind, jeder, und uns auch inspirieren lassen von unserem Umfeld. Und wenn das Umfeld, keine Ahnung, schreibt und liest und spielt und lacht und Sport macht, dann versucht natürlich auch jemand mit Behinderung, das so gut er oder sie es kann, nachzumachen. Wenn aber alle so sind wie ich, in ihrer, keine Ahnung, Aktivität eingeschränkt, dann orientiere ich mich halt an denen und habe wenig Inspiration, mal Dinge auszuprobieren, auch meine eigenen Grenzen kennenzulernen. Und jetzt wird immer gesagt, und das ist das Problem, auch das wir hier oft haben, dass wir ständig uns mit Gegenbeispielen dann bombardieren können, dass dann irgendwann eine Förderschullehrerin sagt, ja, aber bei uns gibt es wirklich Kinder für dieses Besser in diesem Sonderräumen. Das mag ja alles sein. Aber das rechtfertigt nicht, warum das System so groß ist. Und das rechtfertigt nicht, warum es immer mehr Förderschulen gibt. Und wir müssen vielmehr die Frage stellen, wie wir Kindern mit Behinderung ein gleichwertiges Umfeld bieten können an einer Regelschule. Also wo quasi es dann eben die gleiche Qualität dann auch erlebt. Weil davon würden dann vor allem auch die nicht behinderten Kinder profitieren. Jutta Schöler, die auch in dem Buch interviewt wird, die sagt zum Beispiel, dass wir 90% der Inklusionsherausforderungen lösen könnten, wenn wir kleine Klassen und mehr Pädagoginnen hätten. Und das gilt ja für alle Kinder, weil niemand will in einer 31 Kinder großen Klasse sein mit nur einer Lehrerin, die überfordert ist.
Ja, das ist irgendwie so, also das ist so ein großer Punkt, also die Förderschulen, also weil das muss man einfach jetzt auch nochmal sagen, in deinem Buch, es gibt so viele Aspekte und so viele wichtige Aspekte, über die wir reden können und müssten wir hier eine Extended Version vom Podcast machen, weil es so viel gibt, über das ich irgendwie auch gerne noch mit dir reden will, weil es geht nicht nur um die Förderschulen, sondern es geht auch um die Kritik an Behindertenwerkstätten oder beispielsweise Pflegeheimen. Du schreibst im Buch Buch nämlich auch von einer Art Selbstexperiment, das du gemacht hast, wo du dich quasi in ein Pflegeheim reingeschleust hast. Was hast du da für Erfahrungen gemacht oder machen müssen, ehrlicherweise?
Ja, ich war vor ein paar Jahren undercover in einem Behindertenwohnheim, wo nur körperbehinderte Menschen letztendlich gewohnt haben. Und die haben da gewohnt. Das war ihr Zuhause. Das war nicht irgendwie ein Krankenhaus oder Therapie, sondern es war ihr Zuhause. Die sind aus ihrem Elternhaus ausgezogen, weil sie volljährig waren und wohnten jetzt in diesem Wohnheim. Und wir haben damals protestiert vom Verein Ability Watch gegen die Aussage von der Politik zu sagen, ja, wir können Menschen mit Behinderung ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen mit Assistenz, aber nur solange es nicht teurer ist als ein Wohnen im Heim. Und denn Heime seien auch gut, hieß es in der Politik, und zwar ebenbürtig wie Wohnen in den eigenen vier Wänden. Und dann haben wir gesagt, okay, das kann nicht sein, das glauben wir nicht. Wir machen den Gegenbeweis und sind mit versteckter Kamera, also ich bin mit versteckter Kamera dann in ein Wohnheim rein. Und das Erste, was mir auffiel, war, dass es erstmal wie ein Krankenhaus roch. Ja, wir wissen alle, wie Krankenhäuser riechen, nach irgendwie Desinfektionsmitteln und so weiter. Überall gibt es diese komischen PVC-Böden, Laufstangen im Flur, damit man sich festhalten kann, und hektisches Personal. Und ich bekam mein Zimmer zugewiesen. Das war sehr spartanisch eingerichtet. Ich hätte es ein bisschen anpassen können, aber nur ein bisschen, weil es soll ja dann später auch mal wieder da jemand wohnen können. Ich darf es also nicht individualisieren. Und wenn ich zum Beispiel auf Toilette musste in dieser Einrichtung und ich brauchte dabei Hilfe, dann musste ich immer warten, bis das Pflegepersonal Zeit hat. Und ich hatte keine Wahl, wer mir dabei hilft. Also ob es ein Mann oder eine Frau ist, ob sie grob ist oder nicht. Ich musste die Person nehmen, die gerade Zeit hat. Und das ist bis zu einem bestimmten Punkt verständlich, einfach Ressourcenfrage. Aber auf der anderen Seite ist es auch hart übergriffig, weil wenn ich keine Wahl habe, wer mir dabei hilft und von wem ich Hilfe annehmen möchte, dann ist das eigentlich auch eine Form von Gewalt. Und die setzt sich dann quasi fort. Wenn ich dann auf den Pott gesetzt wurde, dann hat man die Tür nicht geschlossen, weil man es halt nicht für nötig erachtete. Und als ich dann darum bat, hat man nicht abgeschlossen und einfach nur zugemacht. Und es kam ständig jemand rein, um Handschuhe zu holen, Putzeimer, whatever, weil es halt auch der Raum für diese Lagerung war. Und das heißt, ich hatte gar keine Privatsphäre. Wir hatten keine Auswahl, was wir essen dürfen oder wollen. Wir mussten uns eine Woche vorher festlegen als Gruppe, was wir nächste Woche essen wollen, also heute in einer Woche. Und wir mussten uns auf ein Essen einigen. Und das hieß dann, ja, ihr könnt euch aussuchen, was ihr essen wollt. Nee, das ist kein Auswählen. Und solche Momente gab es zahlreiche. Aber am meisten habe ich eine Geschichte getroffen, die ich dir gerne erzählen würde. Ein Zimmernachbar, also jemand, der ein Zimmer weiter wohnte, war gerade im Urlaub. Das heißt, er hatte frei von seiner Arbeit in der Werkstatt. Und wenn ich frei habe von meiner Arbeit, dann fahre ich in der Regel weg. Ja, versuche irgendwie was Neues zu sehen. Aber er ist nicht weggefahren, weil das System das einfach nicht vorsah. Und dann hat er die ganze Zeit RTL 2 geguckt, von morgens bis abends. Und ich fand das irgendwie traurig. Ja, da hat jemand irgendwie zwei Wochen frei und guckt die ganze Zeit RTL 2 und wollte dann mit ihm einfach mal in die Stadt gehen und gucken, ob man nicht irgendwie, keine Ahnung, sich einen Döner holt oder whatever. Und er sagte, er hat Angst. Und ich wusste nicht, wovor. Und er meinte, ich habe Angst, mit meinem Rollstuhl umzukippen. Und dann dachte ich, gut, dann fragst du halt jemanden, ob der uns begleiten kann. Nee, ich traue mich nicht zu fragen. Ja, warum denn nicht? Ja, weil die haben ja eh keine Zeit. Und das heißt, er war die ganze Zeit in seinem mentalen Gefängnis. Hat sich nicht getraut zu fragen, weil er Angst hatte, umzukippen, raus, dass ihm jemand hilft, rauszugehen. Und hat den ganzen Tag RTL 2 geguckt. Und das in einem Gebäude, wo die Türen automatisch auf und zugehen, wenn man dran vorbeifährt und so einen Transponder am Rollstuhl hat. Also es war kein Gefängnis, sondern er war in seinem mentalen Gefängnis. Und was ich dieser Einrichtung vorwerfe, und das gilt letztendlich für sehr, sehr viele Einrichtungen, ist, dass niemand in dieser Struktur gesehen hat, dass dieser junge Mann einfach nur Angst hatte, umzukippen. Und er wird da sein Leben lang in dieser Einrichtung bleiben und nie empowered werden. Und je älter man wird, desto schwerer ist es natürlich auch, dann, sagen wir mal, Verhaltensmuster zu ändern, anzupassen, zu hinterfragen.
Und kennen wir, glaube ich, alle, ne? Egal, ja, ob behindert oder nicht behindert, ne? Ja.
Und das ist Gewalt. Und dann bin ich da raus aus dem Experiment und habe dann Wochen später eine E-Mail bekommen von einem anderen Bewohner, der mir erzählte, dass ihm jetzt der Sprachcomputer Alexa im Zimmer verboten wurde, weil das angeblich die Datenschutzrichtlinien und die Privatsphäre des Pflegepersonals verletzen würde. Und da frage ich mich schon, wie kann es sein, dass die Privatsphäre und der Datenschutz des Pflegepersonals wichtiger ist als die Selbstbestimmung des behinderten Bewohners, der dort wohnt. Ja? Das ist ja nicht seine Arbeit, wo man Regeln machen kann, sondern das ist halt sein Zuhause, wo die Privatsphäre des Pflegepersonals, die dort arbeiten und nicht wohnen, wichtiger und höher einschätzt und bewertet als die Selbstbestimmung der BewohnerInnen, die damit ihr Licht einschalten könnten oder den Fernseher bedienen könnten oder Netflix gucken. Und wenn es Pornos gucken wäre, wäre es dein gutes Recht, in deiner Wohnung das zu machen, was du willst.
Boah, ich finde, wenn man sich diese hierarchischen Strukturen anguckt oder sowas von dir hört, finde ich, macht das wütend und gleichzeitig so fassungslos, weil ich mich frage, was ist der Grund, dass sich daran nichts ändert? Ist es auch die Angst vor einem Machtverlust, dass nicht behinderte Menschen ihre Macht behalten wollen, um sich eben immer über behinderte Menschen stellen zu können? Ist es das?
Am Ende des Tages ist es das. Es ist natürlich nie so einfach. Also die Menschen, die dort arbeiten, die tun das sicherlich größtenteils auch aus Überzeugung und weil sie wirklich da auch ihre Berufung drin sehen. Aber oft verwechseln wir dann auch Beruf mit Berufung. Ja? Wir überhöhen das dann auch emotional und reden dann auch über behinderte Menschen wie über Kinder und sagen dann meine Schützlinge, oder die Downies, wenn wir Menschen mit Trisomie 21 meinen, und verniedlichen sie die ganze Zeit und behandeln sie dann auch irgendwann wie Kinder. Und wenn das jemand in Frage stellt, dann stellt das natürlich auch deine Position in Frage. Und gleichzeitig gibt es aber auch das Phänomen, oder das Tragische eigentlich, dass sehr, sehr viel Geld mit dem Thema Behinderung verdient wird. Ja, Wohnheime, Sonderschulen, Behindertenwerkstätten, das sind ja alles Wirtschaftsunternehmen inzwischen geworden, die nur funktionieren, wirtschaftlich funktionieren, wenn sie ausgelastet sind. Also voll und belegt. Und das Ziel müsste aber von diesen Einrichtungen eigentlich immer sein, dass sie an ihrer eigenen Abschaffung arbeiten. Also, dass der BewohnerIn eines Heims lernt, selbstständig zu wohnen. In den eigenen vier Wänden. Und ich war diese 5 Tage in diesem Heim war, das war ein sogenanntes Aktivwohnprojekt. Das heißt, die BewohnerInnen sollten lernen, innerhalb von 2 Jahren alleine zu wohnen. Und ich habe dann die Nachtschwester gefragt, sag mal, wann wechseln denn hier die Leute? Und dann sagte sie, eigentlich nur, wenn jemand stirbt. Und nicht, wenn jemand bereit ist und so und selbstständig genug. Und ich habe in einem Zimmer gewohnt, wo einfach Wochen zuvor jemand starb. Und dass wir das nicht hinterfragen, was ist eigentlich die Erfolgsquote von Aktivwohngruppen, von Behindertenwerkstätten in der Vermittlung in den allgemeinen Arbeitsmarkt beispielsweise, dann bleibt das System erhalten. Und es bleibt auch deswegen erhalten, weil damit eben sehr viel Geld verdient werden kann. Und dieses Geld landet zu 99% in den Taschen der Nichtbehinderten. also in den Firmenwerken, in den Chefetagen von solchen Einrichtungen, in den PflegerInnenkonten und so weiter, die alle Menschen ohne Behinderung sind. Und wenn behinderte Menschen nicht die Chance haben und die das Mitspracherecht haben, ich würde sogar noch weitergehen, die Entscheidungsgewalt haben, wer ihnen auf Toilette hilft, wie das Geld investiert wird in deiner Wohnung, solange sie nicht das Recht haben, das zu entscheiden, solange sind sie letztendlich die, über die entschieden wird. Und das ist immer ein nicht behinderter Mensch im Zweifel.
Hast du das Gefühl, in der Zeit, in der du dich sehr stark mit den Themen Inklusion, Barrierefreiheit auseinandersetzt, also ja in Form von Aktivismus auch eben, ich habe es ja schon gesagt, ganz stark jetzt seit 15 Jahren, hast du das Gefühl, dass sich seitdem denn schon was verbessert hat?
Das ist gar nicht so leicht zu sagen, weil ich ja so tief in der Materie stecke. Und Konstantin Grosch, den zitiere ich in dem Fall immer ganz gern, ein Landtagsabgeordneter in Niedersachsen, auch Mensch mit Behinderung, der hat mir mal gesagt, je tiefer wir in das Thema Diskriminierung eintauchen, desto mehr Diskriminierung entdecken wir natürlich. Und das gibt's in allen Diskriminierungsformen. Ja, je mehr wir uns mit Feminismus beschäftigen, desto mehr Diskriminierung von Frauen entdecken wir. Und das Gleiche natürlich auch beim Thema Behinderung. Das heißt, mich zu fragen, ob wir weiter sind oder nicht, ist gar nicht so einfach, da eine objektive Antwort zu geben. Aber ich kann ja natürlich schon sagen, ich kann mich an Zeiten erinnern, in Berlin, da hatte kein einziger Bus eine Rampe für rollstuhlfahrende Menschen. Ja, inzwischen haben sie es alle. Also ja, in der Hinsicht hat sich auf jeden Fall sehr, sehr viel getan. Aber was mir immer noch sehr stark fehlt, ist die Repräsentation behinderter Menschen in der Öffentlichkeit und in entscheidenden Positionen. Also warum erlauben wir es eigentlich, dass Organisationen wie die Lebenshilfe oder die Aktion Mensch überwiegend von nicht behinderten Menschen geführt, dominiert und entschieden wird? Warum müssen sich behinderte Menschen bei der Aktion Mensch bewerben für ein Projekt, das gefördert wird von der Aktion Mensch Lotterie, vor einer Jury aus Menschen ohne Behinderung? Müsste man das Ganze nicht umdrehen und sagen, wir setzen eine Jury ausschließlich mit behinderten Menschen und da dürfen sich nicht Behinderte bewerben für Inklusionsprojekte? Das wäre mal was. Das würde was ändern. Und warum ist die Lebenshilfe besetzt von überwiegend Menschen ohne Behinderung und dann zwei, drei Alibi behinderte Menschen immer vorgeschickt als Token, um dann zu legitimieren, dass die nicht behinderten Menschen weiterhin Geld damit verdienen dürfen.
Es ist ja auch so ein bisschen wie eine Art Green- und Pinkwashing dann, ne? Das betrieben wird zu sagen, guck mal, wir haben hier irgendwie einen. Und du schreibst auch an einer Stelle im Buch, es gibt einen wichtigen Grundsatz in der Geschichte der Behindertenbewegung, nichts über uns ohne uns, der nicht nur im Bereich der Behindertenpolitik, sondern allgemein für die Idee der Inklusion zentral ist. Und das ist ja genau das, was du sagst, ne? Es braucht mehr Leute, die einfach mitentscheiden, ne? Und die ihre Stimme auch wirklich nutzen können. Aber in Bezug auf die Sichtbarkeit, die du gerade angesprochen hast, geht es im Buch auch in einem Kapitel um die tatsächliche Sichtbarkeit auf dem Fernsehbildschirm beispielsweise oder auf den Leinwänden, weil auch das ist ja ein großes Problem, muss man sagen, was SchauspielerInnen mit Behinderungen angeht, ne?
Absolut. Und wir verwechseln ganz oft das Thema Inklusion und Mensch mit Behinderung mit Teilhabe. Und Teilhabe ist in meinen Augen was sehr Passives. Ja, also wir haben einen Kinosaal, jetzt mal um bildlich zu sprechen, und in dem Kinosaal gibt es zwei Rollstuhlplätze und dann können sich behinderte Menschen in diesem Kinosaal gemeinsam mit nicht behinderten Menschen einen Film angucken. Das ist passiv. Wir gucken uns einen Film an. Aktiv wäre, dass behinderte Menschen auch auf der Leinwand quasi zu sehen wären. Und das setzt natürlich voraus, dass die gecastet werden, dass sie gewollt sind, dass sie Stories geschrieben werden, dass behinderte Menschen auch Hauptrollen bekommen und nicht immer nur Schicksalsgeschichten erzählen, sondern eben vielleicht auch andere Geschichten erzählen. Und dass sie auch ausgebildet werden im Kunst- und Kulturbetrieb. Und auch das findet zum Beispiel viel zu wenig statt. Und du hast ja gerade gesagt, den Satz, nichts über uns ohne uns. Was mich an diesem Satz so ein bisschen stört, ist, dass es eigentlich nur behinderungsrelevante Themen meint. Ja, also zum Beispiel, klar möchte ich in einem Behindertenwohnheim das Mitspracherecht haben, welche Farbe die Wand hat oder wer mir auf Toilette hilft. Ja? Aber ich würde noch einen Schritt weiter gehen und sagen, es müsste eigentlich heißen, nichts ohne uns. Das heißt, wenn wir uns jetzt mit dem Thema Klimaschutz auseinandersetzen oder mit dem Thema Elektroladesäulen oder mit dem Thema Reisen und Urlaub, das ist jetzt nicht erstmal in erster Linie ein Thema, das behinderte Menschen im Titel trägt, aber trotzdem für behinderte Menschen ein wichtiges Thema ist. Und wir müssen behinderte Menschen in allen Bereichen mitdenken, von Pornos bis hin zu Urlaub. Und ich sage das so bewusst, so überspitzt, um einfach auch mal klar zu machen, dass Behinderung nicht nur Krankenhaus- und Gesundheitsthemen bedeutet, sondern eben auch Tinder und Co.
Ja, und ich meine, das ist, ich finde, man darf das auch so überspitzt sagen, weil jeder Mensch, also vielleicht nicht jeder Mensch, ich will nicht für jeden Menschen sprechen, aber viele Menschen schauen sich gerne Pornos an und wollen es eben tun und dann tun, wann sie das wollen. Aber du sagst auch oder fragst im Buch, warum schaffen es aber so wenig Menschen mit Behinderung ins Rampenlicht? Was sind da strukturelle Hindernisse? Wie können wir vielleicht auch ja behinderte KünstlerInnen da empowern?
Also ganz absurd zuletzt, was mich wirklich wütend gemacht hat, war, ich habe einen Kinofilm beraten, wo zwei SchauspielerInnen in der Hauptrolle eine Behinderung haben. Und bei den Dreharbeiten, die geplant waren, hieß es plötzlich, oh, wir finden keine Versicherung, die das versichern würden. Und dann war die Frage, warum denn nicht? Und dann hieß es, ja, weil da ist ja einer von denen hat eine Behinderung und wir haben Angst, wenn was passiert. Und dann, was soll denn passieren? Naja, das Set ist ja nicht barrierefrei und da könnte jemand stolpern über ein Kabel oder so und dann sich das Bein brechen. Deswegen können wir das nicht versichern. Also abgesehen davon, dass behinderte Menschen ein eigenes Interesse haben, dass ihnen nichts passiert und die Wahrscheinlichkeit, dass ihnen was passiert, genauso hoch oder niedrig ist, wie bei nicht behinderten Menschen wahrscheinlich das auch der Fall wäre. Gerade wenn man Schauspielerin ist, kennt man ja in der Regel seine Grenzen auch. Abgesehen davon ist das eine der größten Killer. Ja, also selbst wenn ich behinderte SchauspielerInnen gefunden hätte, selbst wenn die Geschichte geschrieben worden wäre, selbst wenn alle Vogue dabei sind, das zu tun, kommt am Ende des Tages eine Versicherung, die sagt, nee, versichern wir nicht. Und dass sowas überhaupt erlaubt ist in Deutschland, ist ein riesiges Problem. Wir haben aber auch natürlich noch kleinere Situationen, dass es offensichtlich okay zu sein scheint in der deutschen Fernsehlandschaft und Filmlandschaft, dass wir Tom Schilling in den Rollstuhl setzen und ihn einen behinderten Charakter spielen lassen und damit auch ihn einen Arbeitsplatz wegnehmen lassen, den ein Mensch mit Behinderung hätte ausführen können. Und das ist nichts anderes als Blackfacing, was man ja auch bis in die 90er gemacht hat, wo man weiße Menschen schwarz angemalt hat, um einen schwarzen SchauspielerInnen auf der Bühne zu haben. Nur im Bereich Behinderung scheint das okay zu sein. Und es gibt unter SchauspielerInnen den Spruch, wenn du einen Preis gewinnen willst, dann spiel einen Menschen mit Behinderung. Und da gibt es auch einen Fachbegriff für, das nennt sich Cripping Up oder Cripping Down, also sich hoch oder runter krüppeln, um letztendlich eine Rolle zu besetzen. Und die Geschichten, die erzählt werden, gehen ja selten über die Geschichte von Die Schöne und das Biest oder Der Glöckner von Notre Dame hinaus, wo dann letztendlich Behinderung als etwas Unangenehmes dargestellt wird, um es jetzt mal höflich zu formulieren.
Ja, und auch jetzt wieder neulich rund um die Oscar-Verleihung gab es natürlich auch wieder die Diskussion rund um Diversität und wie divers und vielfältig die PreisträgerInnen sind. Und jetzt hat beispielsweise ja in diesem Jahr die zum ersten Mal eine asiatische Frau in der Kategorie beste Hauptdarstellerin gewonnen.
Was völlig absurd ist.
Ja.
Bei so vielen asiatischen SchauspielerInnen, wie es gibt.
Absolut. Und irgendwo habe ich aber gelesen, wer in diesem Jahr wieder nicht gewonnen hat, ist ein Mensch mit einer Behinderung. Ne? Das ist ja tatsächlich genauso, dass das so eine Kategorie ist, die neben Herkunft quasi oder Ethnie irgendwie einfach noch nicht mitgedacht wird, ne?
Genau, und gerade in so Vielfaltsdimensionen, die und Diversity, also es ist ja super leicht für ein Unternehmen, eine Regenbogenflagge auf dem Parkplatz aufzustellen, um es jetzt mal polemisch zu formulieren. aber es fällt schon sehr stark auf, dass in diesen Diversity- und Vielfaltsdiskursen die Dimension Behinderung die erste ist, die vergessen wird, oder die letzte ist, die genannt wird. Und das macht mir große Sorgen. Es gibt Unternehmen, große DAX-Konzerne, die finden es schon divers, wenn sie Frauen einstellen, wo ich auch denke, so nein, das ist selbstverständlich, das ist auch nicht Diversität, das muss einfach sein. Und da müssen wir echt aufpassen, dass da nicht so eine Verbesserung des Begriffs dann auch stattfindet. Jetzt gibt es den Trend scheinbar, dass Inklusion jetzt auch die Dimension Behinderung zunehmend vergisst. Und jetzt ist auf einmal Inklusion für alle und wir reden von Inclusion, Financial Inclusion. Und nein, aber am Ende wieder nur alle außer behinderte Menschen.
Raul, ich habe eingehend von der Wheel Map gesprochen, ne? Die du ja quasi auch ins Leben gerufen hast mit Orten, die man mit einem Rollstuhl irgendwie gut erreichen kann. Kannst du gerade vielleicht nochmal erklären, wie für dich da die Idee kam oder warum dir das wichtig war, das zu machen?
Ja, die Wheel Map ist eine Online-Karte für Orte, wo jeder und jede Daten eingeben kann, ob die, keine Ahnung, Restaurants, Cafés in der Nachbarschaft für Menschen im Rollstuhl stufenlos zugänglich sind oder nicht. Und die Idee ist letztendlich, so eine Art Wikipedia zu bauen für Informationen, was Zugänglichkeit angeht, wo man eben gemeinsam das Wissen miteinander teilt. Und das Projekt ist seit 12 Jahren inzwischen im Internet das größte Projekt der Welt geworden zu diesem Thema und hilft tatsächlich Menschen mit Behinderung zu navigieren und herauszufinden, wo komme ich denn rein. Es löst allerdings noch nicht das Problem, dass es mehr Orte gibt, in die man reinkommt. Im Moment ist es im Prinzip eine Blaupause der Realität, wie viele Barrieren es immer noch gibt.
Raul, jetzt haben wir so viel über Inklusion und Barrierefreiheit gesprochen und wir haben gar nicht so viel über dich als Menschen gesprochen und sprechen können. Das liegt natürlich auch daran, dass du dich mit diesem Thema auseinandersetzt und auch dafür kämpfst. Aber ich würde dir trotzdem gerne noch eine persönliche Frage irgendwie zum Abschluss stellen.
Ja, gerne.
Wirklich fernab von Inklusion und Barrierefreiheit. Was wünschst du dir ganz persönlich für dich, für dein Leben?
Ich wünsche mir irgendwann einmal ohne diesen Zorn in mir, das ist keine Wut, das ist auch nicht irgendwie Trauer oder was Negatives, sondern diesen Zorn mal in meinen Kleiderschrank hängen zu können und zu sagen können, okay, heute ist so einfach mal chillen. Und je tiefer, wie gesagt, man in diese Materie eintaucht, desto mehr zorniger merke ich, glaube ich auch, weil es so viel noch zu tun gäbe. Und ich glaube, die einzige Lösung, um weniger Zorn zu empfinden, ist, mehr Menschen zu empowern, sich ebenfalls zu erheben und zu wehren und dann letztendlich auch gemeinsam die Sache voranzutreiben und dann vielleicht das auch auf mehr Schultern zu verteilen.
Das wäre sehr, sehr schön. Raul, ich danke dir für diesen Einblick, für all das, was du irgendwie teilst mit mir, mit uns und auch einfach nochmal so schonungslos ehrlich zeigst, ja, was alles richtig beschissen läuft in unserer Gesellschaft, die oft eben einfach geprägt ist von nicht behinderten Menschen. Deswegen ist es mir total wichtig, dass die Leute dein Buch kaufen. Du darfst jetzt nochmal, du hast noch ein paar Sekunden Zeit, um nochmal die Werbetrommel zu rühren für dein neues Buch. Wer Inklusion will, findet einen Weg. Wer sie nicht will, findet Ausreden.
Ja, danke. Also im Prinzip ist dieses Buch für jeder Mann und jede Frau, die einfach mal einen Einblick in das Thema Inklusion bekommen will. Und das ist auch gar nicht so wütend, sondern es hat auch wirklich Lösungsansätze parat und bringt, glaube ich, den einen oder anderen auch auf neue Gedanken. Man muss sich nicht schlecht fühlen, wenn man dieses Buch liest. Man muss sich aber auch nicht schlecht fühlen, wenn man es nicht liest. Das ist ja kein Zwang. Und ich mache es auch niemandem zum Vorwurf, wenn er sich jetzt zum ersten Mal vielleicht in dieser Podcast-Folge auch mit dem Thema Inklusion erst auseinandersetzt. Ich möchte einfach dafür werben, dass es wichtig ist, dass wir einander zuhören, einander glauben und dass wir unglaublich viel mitnehmen können von Kindern. Wenn wir Kinder dabei beobachten, wie sie mit dem Thema Vielfalt umgehen und wie schnell für sie Vielfalt auch plötzlich normal werden kann. Und um vielleicht einen persönlichen Ausgang zu finden, kann ich einfach nur sagen, auch Menschen ohne Behinderung verpassen etwas, wenn sie keine Menschen mit Behinderung kennen.
Wow, das ist ein schönes und sehr starkes und gutes Schlusswort, Raul. Ich danke dir. Ich bin total happy und freue mich, dass du heute mein Gast warst hier im Podcast.
Sehr gerne wieder.
Da machen wir die Extended Version, ne? Dann gibt's...
genau. Ja, dann gibt's genau. Privat.
Fenster oder Gang? Der Podcast von und mit Benny Bauerdick. Über das Leben, Liebe, Kummer, den Tod, Selbstzweifel und Ängste. Wünsche, Anregungen, Fragen, Kritik oder Ideen? Immer her damit. Über Instagram oder per Mail an post@bennybauerdick.de.